Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Wir sind wieder da.
Ja, es gab schon wieder eine Woche Pause. Entschuldigung dafür.
Wir stellen einfach den Rhythmus um bei Apple auf alle Zeit.
Ja, man muss sagen, jetzt hatten wir nur mal Klausurenphase.
Ja, wir haben so viel zu erzählen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Ja, heute ist ein sehr emotionaler Tag für uns.
Ja, ja.
Wir hatten unsere letzte Präsenzvorlesung. Morgen haben wir noch einmal online, aber...
Genau.
Ja, und unser Prof hatte auch seine letzte Vorlesung. Das war...
Ah, das war so traurig. Ich habe es schon auf Insta kurz angeteasert, aber es war eine sehr schöne Vorlesung mit einem sehr schönen Ende und irgendwie hat man dann doch auch ein Tränchen verdrückt. Also,
nicht nur eins. Ja. Marie und ich haben beide voll geheult.
Ja, wirklich. Also jetzt nicht so peinlich.
Nein, aber,
so
aber halt voll Tränen in den Augen.
Ja.
Wir sind da beide, glaube ich, bei sowas sehr anfällig.
Ja, der Prof war einfach wirklich toll.
Ja, das halt generell ist mir dann auch nochmal aufgefallen, weil ein anderer Bio-Prof, die haben dann so richtig süß so einen Stuhl in so einem Wagen mit so Sonnenblumen und so viel gemacht und ihn dann halt so rausgefahren. Und die Bio-Profs bei uns an der Uni sind echt alle ziemlich toll, finde ich.
Die sind richtig cool. Die sind wie so eine Gang dann danach mit so Sonnenbrillen wieder ins Institut gelaufen. Das war einfach,
aber die mögen wir schon alle sehr gerne.
Bio war immer wirklich wie so eine kleine Seelenoase im Pharmaziestudium, oder?
Ja.
Also lerntechnisch trotzdem sehr anspruchsvoll, aber es war immer sehr nett.
Ja,
also hat sich immer wohl gefühlt.
Es war halt auch irgendwie ein entspannterer Vibe als so bei anderen Sachen, ne? Das stimmt schon.
Ja, wir können ja gleich nochmal erzählen, nochmal ein bisschen mehr über die Klausuren erzählen, aber wir wollen natürlich trotzdem euch eine kurze Einleitung geben, was wir heute besprechen wollen. Wir werden über Asthma Bronchiale und auch ein bisschen auf COPD eingehen, aber irgendwie schon Fokus auf Asthma. Also wird mehr um Asthma gehen. Ja. Und alles, was es ist, wie man es behandelt, die Leitlinien nochmal und halt auch so ein paar Anwendungsberatungshinweise für Asthmatiker.
Genau, das können wir jetzt vielleicht gleich am Anfang nochmal kurz sagen. Da gibt es ja auch eine pharmazeutische Dienstleistung, die die Benutzung von Asthma-Inhalatoren nochmal erklärt, weil da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Fehler in der Anwendung.
Und dann können sie eben auch nicht richtig wirken, die Arzneistoffe. Dementsprechend wünschen wir euch dann jetzt bei der Folge viel Spaß.
Gut, mir ist heute noch aufgefallen, ich glaube, das wird auch die letzte Folge sein, die wir in der Uni aufnehmen, weil wir sitzen hier wieder.
Oh Gott, da kriege ich gleich Gänsehaut.
Und
wieso sagst du mir das jetzt im Podcast?
Ich habe es extra aufgehoben. Wir haben nämlich gerade auch unsere Kittel abgehangen, die hingen jetzt für eine Woche im Institut. Das haben wir auch gepostet, oder?
Ja, das war der geilste Tag letzte Woche. Da wussten wir zwar noch nicht, dass wir die Klausur bestanden haben, aber trotzdem haben wir alle in der Uni zusammengesessen und unsere Kittel bemalt. Und ich habe ja früher Federtaschen designt und ich hatte halt einfach alles mit, Leute. Es war so lustig. Ich hatte Glitzersteine. Tabea hat Glitzersteine noch extra mitgebracht. Stifte hat Tabea noch mitgebracht. Ich hatte einfach so ein Gerät zum Raufnieten dabei und Glitzer auf Bügelbilder.
Das Coolste ist, wir haben so eine Mädels-Uni-Gruppe, liebe Grüße, falls irgendwer das hat.
Ja.
Und wir haben wirklich alle von Marie so ein Glitzerbildchen aufgebügelt, also so Glitzersteinchen. So, ich habe so ein Herz, eine andere hat so Flügel. Was hast du, eine Blume, ne?
Ja.
Passiflora
incarnata.
Und genau, und Marie und ich haben natürlich auch noch das Tablettentalk-Cover auf unsere Kittel gebügelt. Das hing jetzt auch eine Woche in der Uni.
Genau, also falls ihr die Kittel mal sehen wollt, dann geht mal auf Insta, da könnt ihr euch die angucken. So ganz, sucht mal Tablettentalk und folgt uns da. Nein, Spaß. Aber das war wirklich, also ich habe auch gehört, das gibt's auch gar nicht an allen Unis, dass man die Kittel aufhängen darf und bemalen darf.
Ja, bei uns war das auch schon Pain, ja, aber sie müssen bis dann und dann, sie dürfen nur gleichzeitig aufgehangen werden. Sie müssen dann und dann abgehangen werden, so.
Ja, ist halt
entspannt euch mal.
Ja, ist halt ein offizielles Ding gewesen, aber das war so cool und jetzt haben wir alle so richtig schöne Kittel.
Alle haben wir auch drauf unterschreiben lassen. Das ist auch ganz cool, finde ich.
So als Andenken. Ich habe gesagt, es hängt neben meinem Abi-Ballkleid, der Kittel, in so einer Hülle und das bleibt dann da. Hängt dann da.
Ja, den hebe ich auch safe auf.
Ja.
Oh, der Kittel ist was voll emotionales. Vor allem, ich habe halt meinen seit dem ersten Semester, also da sind noch verlöchert vom ersten Semester Säure.
Stimmt, ja.
Und der hat mir damals meine Oma gekauft und das ist schon,
Ich war so wild und bin mit einem Synthetikkittel rumgerannt.
Ja, und du bist gefährlich unterwegs.
Aber ich war auch immer die, die im Labor übervorsichtig war. Da kannte mir auch Geschichten.
Oh Gott. Ich erzähle jetzt mal nichts, aber ja, ich habe da meistens den Abwasch übernommen.
Ich habe auch abgewaschen, weil bei mir hat es einfach immer so 30 Minuten länger gedauert.
Naja, gut. Oh Gott. Wir wollen euch jetzt gar nicht so langweilen mit unseren sentimentalen Geschichten.
Nee, aber dass ihr einmal wisst. Ach so, ja, und die Klausur haben wir bestanden, haben wir schon gesagt. Aber
Beide Klausuren, beide bestanden. Ach, ja. Halleluja.
Wir hatten noch einen Vortrag, ich wollte gerade sagen Podcast nehmen. Den haben wir auch noch gemacht, also es war wieder...
Zwei sogar, Bio und Pharmako.
Stimmt, zwei.
Marie und ich haben einen Vortrag über MS gehalten, da können wir auch eine Podcast-Folge zu machen. Wieso haben wir da noch nicht dran gedacht?
Ey, weil wir einen Gast suchen.
Stimmt, wir wollten unseren Professor fragen.
Kommt auf die Prüfung drauf an.
Ja, nee,
wenn
genau.
Die gut wird, dann kriegt ihr da nochmal eine schöne MS-Folge zu, auf jeden Fall.
Ja. Genau, und ich würde sagen, dann haben wir jetzt lange genug gelabert. Starten wir mal mit dem Thema. Asthma Bronchiale. Haben wir vielleicht erstmal für die ZuhörerInnen eine Definition?
Genau, also wir haben eine entzündliche Erkrankung der Atemwege, die meist irgendwie chronisch verläuft. Und wichtig ist hier, dass wir so anfallsartige Atemwegsobstruktion haben, also Atemwegsverengung. Ja, und das Ganze ist halt so wichtig, gerade weil 15% der Kinder da auch dran erkranken. Und das finde ich schon echt viel.
Ja, definitiv. Ja. Da kommen dann nochmal 5% der deutschen Bevölkerung drauf, die das erst im Erwachsenenalter haben. Aber genau, wir kommen auch nochmal später auf dieses Kindesalter zu sprechen. Aber ja, es sind circa 15 Millionen Patienten in Deutschland und das ist schon eine ganze Menge.
Genau. Und was halt wichtig ist, dass es halt, dass es so einen Etagenwechsel geben kann beim Asthma. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich schon früh super allergisch war als Kind. Und dann jedes Mal, wenn ich beim Kinderarzt war, der Kinderarzt mir gesagt, also wir müssen jetzt, also erklären wir auch gleich, eine Spirometrie machen, weil wir gucken müssen, ob das Asthma jetzt schon auf die Lunge gegangen ist, so rudimentär gesagt. Und das halt super wichtig ist, dass es eben nicht von einer Allergie zu einem Heuschnupfen zu einem Asthma wird.
Gut, und jetzt hat Marie gerade schon die Allergie genannt. Da ist es vielleicht ganz spannend, dass wir ja beim Asthma zwischen verschiedenen Formen unterscheiden. Es gibt einmal das allergische Asthma, das extrinsische. Bedeutet, das ist eigentlich das, was Marie gerade erklärt hat. Wir haben so eine genetische Disposition und dann haben wir eine allergeninduzierte Atemwegsobstruktion. Und
genau, wer kennt die Leute nicht, die nie zu einem nach Hause kommen durften, weil sie gegen Katzen oder gegen Kaninchen allergisch sind?
Echt?
Oder so. Echt, hast du es nie?
Ich hatte keine Haustiere.
Ich hatte immer Haustiere.
Ich habe nur so Schnecken gesammelt als Kind.
Oh oder Gott,
so.
Das sagst du freiwillig.
Hä, hat es nicht jedes Kind gemacht?
Also
immer
mit
so
Häuschen?
Eine kleine Plastikbox. Dann habe ich da so Löcher oben reingemacht, Blätter reingelegt und dann hatte eine Schnecke für eine Woche bei meiner Oma auf dem Balkon stehen oder so. Wenn man kein Haustier hat, dann hat man sich als gesund.
Schnecken. Oh, das ist aber ein bisschen traurig. Ja. Also ich hatte immer einen Hasen. Nee. Und dann war es immer so, ich habe eine Hasenallergie, ich kann nicht kommen, ich habe mein Spray nicht dabei oder so, aber ja.
Nee, sowas kenne ich leider nicht. Bei mir war keiner gegen Schnecken allergisch. Okay, so gut, wir müssen hier gerade kurz stoppen und es hat sich herausgestellt, dass ich nicht die Einzige mit Schnecken war. Also nochmal, um das klarzustellen, Marie dachte, ich habe die in der Wohnung gehalten. Nein, die standen auf dem Balkon oder auf der Terrasse im Garten.
Weil ich hab ab und zu mal mit Schnecken gespielt im Garten, aber ich durfte es dann irgendwann nicht mehr, weil meine Mama, ich bin einmal auf eine Schnecke getreten und dann war ich ein bisschen, nicht traumatisiert, sie hat es nett gesagt, aber sie hat mir irgendwie voll die Ansage gemacht, dass ich nicht auf Schnecken treten darf, aus Versehen.
Was? Oh Mann. Oh,
liebe Grüße übrigens, ich glaube, sie hört es nicht, aber...
Ja, oder? Die Eltern hören es gar nicht.
Nee.
Ich meinte so zu meinem Papa, du, in der und der Folge haben wir dir zum Geburtstag gratuliert, hör die mal wenigstens so. Wobei mein Vater eigentlich immer sehr brav unsere Folgen hört als einziger. Meine Schwester, meine Mutter sind schon lange ausgestiegen.
Meine Eltern sind auch komplett raus. Meine Oma habe ich mal, die hat immer auf YouTube manchmal mitgehört. Das hat sie noch gut hingekriegt. Und dann habe ich irgendwann mal gezeigt, dass sie auch Spotify auf dem Handy hat. Und ich hatte das dann einmal bei ihr auf so 1,5 Geschwindigkeit gestellt, um mir das kurz zu zeigen. Mhm. Und sie wusste halt nicht, wie man das abstellt. Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, Marie, ich kann leider euren Podcast nicht mehr hören, weil ihr redet so schnell.
Geil.
Okay, also was wir gerade noch sagen wollten, dass mit diesem extrinsischen Asthma auch häufig noch andere Sachen in Verbindung stehen, wie zum Beispiel allergische Rhinitis, also allergische Heuschnupfen oder auch Ekzeme. Ja.
Okay. So, und jetzt haben wir das extrinsische Asthma und es gibt eben auch das intrinsische Asthma, das nicht allergische. Da sind sozusagen weniger Prozente der Asthmatiker.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel das Infektasthma oder sehr, sehr wichtig auch für uns PharmazeutInnen, das Analgetika-Asthma, sozusagen durch Medikamente induziertes Asthma.
Ja.
Und genau, noch Anstrengungsasthma, chemisch-toxisches Asthma. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es ist eigentlich meistens nicht die Reinform einer der beiden Asthmaformen. Ne? Ja. Also 85% der Fälle ist es eben eine Mischform aus beiden.
Genau, und was nochmal bei dem Analgetika-Asthma wichtig ist zur Beratung, es wird eben halt vor allen Dingen von ASS ausgelöst und deswegen sollten Asthmatiker kein ASS nehmen.
Ja, also, generell, wir werden später nochmal auch auf andere Medikamente kommen. Also bei Asthmatikern muss man schon ein bisschen aufpassen mit anderen Medikamenten.
Schon beratungsintensiv so, ne? Also ist halt immer die Frage, wie viel man noch beraten darf, aber...
Gut.
Sehr gut.
Ja, jetzt habe ich hier noch so schöne Bilder eingefügt von einer Bronchokonstriktion. Sieht irgendwie eklig aus.
Ja, beschreiben wir jetzt nicht so genau, aber macht euch bewusst, also Konstriktion ist schon wirklich... Also da kommt schon fast nichts mehr durch.
Mhm.
So ein Zeichen oder so ein Symptom von Asthma ist ja auch dieses Brummen und Giemen, also dieses und das ist eben genau diese Obstruktion.
Genau, vielleicht nochmal für so das ganz, ja, die Physiologie, die Pathophysiologie, der Mukos, also der Schleim verdickt sich und eben die Bronchien verengen. Und wichtig ist hier auch noch, dass vor allem Alveolarganglien und Bronchioli betroffen sind, also die kleineren Gefäße. Und ja.
Genau, und das bei Asthmatikern es halt so ist, dass das Ausatmen behindert ist. Das fand ich auch noch interessant in der Vorlesung auf jeden Fall.
Genau. Und jetzt wollen wir ganz kurz nochmal auch auf COPD kommen.
Ja, wäre eigentlich auch eine einzelne Folge. Vielleicht machen wir das auch nochmal.
Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe immer so einen kleinen Hate auf COPD-Patienten, weil, was man vielleicht schon mal gleich als Vergleich sagen kann, was ist denn die Ursache für COPD?
Ja, also meistens sind es Raucher.
Genau.
Ja.
Und deswegen wird es auch meistens erst so Patienten mit 50, 60 Jahren betreffen.
Genau.
Wohingegen Asthma, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, meistens bei Kindern und Jugendlichen schon diagnostiziert wird.
Ja.
Ja, und genau, COPD ist im Endeffekt ähnlich zum Asthma, nur es ist eben nicht so anfallsartig und eben auch...
Eher bei Belastung.
Und wie gesagt, es kommt halt vor allem durch Rauchen oder halt auch natürlich zum Beispiel im Bergbau oder so, also wenn sozusagen die Menschen mit
Feinstaub
oder mit irgendwelchen toxischen Substanzen arbeiten müssen. Aber genau, dem geben wir heute hier nicht so viel Raum, sondern bei uns geht's mehr um Asthma heute.
Wollen wir, soll ich eine lustige Feinstaub-Anekdote sagen?
Willst du jetzt mit deinem Trockenstab? Willst du das wirklich erzählen?
Weiß ich nicht. Vielleicht schreib uns dann ja, ich finde das schon ein valider Gedanke, wieso hat sich darüber noch keiner Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, wie groß die Partikel sind.
Dass das relevant
sind die
ist.
Zu groß?
Ja. Aber das ist ja ein Pulver, richtig, was da rauskommt.
Ja, aber zum Beispiel, wenn du deine Nägel machst und deine Nägel abfräst, dann musst du auch ganz, ganz unbedingt eine Maske tragen, weil ansonsten die Partikel sind so fein, dass sie dann direkt in die Lunge gehen. Das ist halt die Frage, wie groß. Also, wir müssen es mal einleiten, Tabea weiß ja, was ich spreche. Ich habe da, wir sind ja so kleine Hypochondra und ich meinte dann Hypochondra irgendwann mal zu Tabea, wenn man so jeden Tag Trockenshampoo benutzt und diesen Staub einatmet, dass ich mir mal überlegt habe, zeitweise dabei eine Maske aufzusetzen.
Aber das muss ich mal ganz allgemein sagen, das finde ich eine der wenigen positiven Sachen an Corona, dass wir so Zugang zu Masken bekommen haben, weil zum Beispiel, wenn ich den Backofen sauber mache, was tatsächlich viel zu selten passiert, aber gut, dann setze ich mir auch eine FFP2-Maske auf, weil dieses Zeug stinkt so, das kann nicht gesund sein.
Voll, ich finde das auch voll gut, man ist viel, die Awareness ist extrem gestiegen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt putze oder staubsauge, Und ich bin halt, wie gesagt, ein super allergischer Typ, mache ich, ziehe ich mir eine Maske
beim
auf.
Beim Staubsaugen, aber das saugst du doch alles ein.
Ja, ne? Aber es wirbelt es so auf und ich krieg dann direkt, crazy. Ich bin dann, muss dann direkt niesen und dann.
Ja klar, für Allergiker eigentlich auch voll der Segen, die können sich da auch eine Maske aufsetzen.
Genau, ich setze dann eine Maske auf und dann sauge ich Staub. Oder zum Beispiel beim Pferd muss ich immer Heunetze stopfen, also in so einen Sack dieses Heu reinmachen und das ist natürlich für einen Allergiker gegen Gräser das Schlimmste, was man machen kann. Und dann setze ich mir dabei immer eine Maske auf und dann kommen mal alle zu mir und fragen so, ob ich Corona habe. Und ich immer so, nee.
Ich stelle mir gerade vor, Maries Leben eigentlich läuft, es ist ein Wunder, dass ich dich so oft ohne Maske sehe, weil du machst dir zu Hause alles mit Maske. Trockenshampoo, zu Staubsaugen.
Ja, aber das fand ich wirklich mal interessant. Aber ich glaube tatsächlich, beim Trockenshampoo sind die Partikel so groß, deswegen weiß ich nicht so
klar. Also das finde ich auch schon eine sehr krasse Maßnahme. Aber ich meine, Schaden wird es wahrscheinlich nicht.
Insofern. Egal, wir machen mal weiter. Genau, also beim, was ich noch interessant finde, diese Atemwegsverengung ist halt zum Beispiel auch beim COPD nicht immer reversibel. Also die kann auch irreversibel sein.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, im Gegensatz zum Asthma, wo es eben reversibel ist. Und wir wollen jetzt hier gar nicht so krass irgendwelche Raucher haten.
Nö.
Man muss halt sagen, das passiert bei uns in der Uni auch sehr viel, dass Raucher gehatet werden. Aber grundsätzlich, wenn sie dann eine Erkrankung haben, natürlich ist es behandlungsbedürftig. Wir helfen denen. Keine Frage. Trotzdem sollte jeder, der raucht, überdenken, ob das so schlau ist und ob man das vielleicht nicht lassen sollte.
Genau, denn der Verlauf ist nämlich auch progredient. Also es wird immer schlimmer meistens.
Okay, gut, so. Und Marie hat uns ja jetzt schon berichtet, dass ihr Kinderarzt immer schon Spirometrie bei ihr machen wollte.
Ja. Nee, ich wollte.
Musste.
Ich musste dahin. Ich musste das wirklich, glaube ich, jedes Mal machen, als ich da war. Und das ist richtig anstrengend. Dann hieß es immer, einatmen und jetzt eine Kerze auspusten. So mehr.
Okay.
Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil es der letzte Tag ist. Falls wir ein bisschen rumlabern, dann stellt uns schneller.
Ja, irgendwie sind wir heute richtig schlimm in Laberlaune, ne?
Ich habe immer eine Laberfrage.
Sorry dafür. Mhm. Ja, wir hätten eine Talktime machen sollen, nicht eine inhaltliche. gut, genau, Spirometrie. Wir messen Lungenvolumina und Strömungsgeschwindigkeiten.
Mhm.
Was willst du dazu noch sagen?
Also wie gesagt, es geht halt darum, dass wir messen, wie groß unsere Lungenkapazität, also wie gut funktioniert unsere Lunge gerade. Und das ist halt einfach ein wichtiger Parameter, den man manchmal halt abschätzen muss, einfach um die Volumina auch im Vergleich zu dokumentieren bei einem Asthmatiker.
Genau, da ist es halt wichtig
oder COPDler.
Für die Therapie, dass wir dann halt einen Maximalwert des Patienten bestimmen. Und dann gibt's, ich glaube, du hast es schon erwähnt, das Ampelschema, dass sie sozusagen gucken, je nachdem, wie gut ist der Wert jetzt im Vergleich zum Maximalwert vom Patienten.
Richtig.
Und dass man dann danach guckt, wie gut die Therapie anschlägt.
Genau, es ist nämlich dann so, dass es, wie gesagt, diesen grünen Bereich gibt. Also wenn man seinen Wert, man kann dieses Gerät sich zum Beispiel auch selber kaufen in der Apotheke. Das kostet 15 Euro. Und dann kann man quasi gucken, was man für einen Wert erreicht. Und wenn der so zwischen 80% und 100% ist, wäre es...
Genau, vom Maximalwert?
Also immer der Bestwert des Patienten ist der Maximalwert. Den weiß man ja dann, den kann man sich ja notieren. In sein Asthma-Tagebuch, was man ja führen soll. Das ist auch gelernt.
Ich weiß, bei Blutdruck-Tagebuch, das habe ich gelernt. Asthma habe ich nicht gelernt.
Ja. Naja, aber kann ja jeder machen, wie er will. Und dann gibt es noch den gelben Bereich, der ist halt 50% bis 80% des Maximalwerts. Da sollte man schon mit seinem Arzt sprechen. Und wenn der Wert jetzt unter 50% ist, dann ist höchste Eisenbahn angesagt.
Genau.
Genau, also ja, damit kann man eigentlich dann ganz gut so den momentanen Zustand einschätzen.
Genau, so. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, zu Hause sind und der Wert vielleicht gerade orange ist, nicht so gut, man merkt, man kriegt nicht so gut Luft, dann gibt's ja auch erstmal nicht medikamentöse Maßnahmen.
Ja, ich weiß noch, das hatten wir das erste Mal in Physio, da war noch Corona.
Da haben wir uns das zu Hause machen lassen.
Ja.
Es gibt nämlich gewisse Körperhaltungen, die man bei einem Asthmaanfall einnehmen kann.
Ja.
Mir ist immer der Kutschersitz in Erinnerung. Ich muss auch sagen, wenn ich Stress habe wegen Klausuren, dann kriege ich auch manchmal schneller Luft und dann mache ich auch den Kutschersitz.
Ich auch.
Also.
Dann gibt es noch die Lippenbremse.
Genau.
Die habe ich noch nicht so oft angewendet.
Nee, ich auch nicht. Und dann gibt es noch die Torwarthaltung und Abstützen der Arme im Stehen. So, ja, pff, Aber Torwarthaltung oder Kutschersitz, dann öffnet man halt im Endeffekt so ein bisschen den Brustkorb.
Genau, den Brustkorb. Das versuche ich auch immer in Klausuren, weil ich das Gefühl habe, das zieht sich alles so zusammen. Ich
mache immer Torwarthaltung in
Klausuren. Nein. So. Du bist so. Nein, ich versuche das so zu dehnen, dass ich dann so meine Schulter dehne oder sowas, dass das Gewebe einfach ein bisschen...
So dumm. Genau.
Was kann man noch machen?
Den Lebenswandel, wir haben schon darüber geredet, zu überdenken, ob man das mit dem Rauchen vielleicht sein lassen könnte.
Ja, ja.
Dann auch noch Gewichtsreduktion bei adipösen Patienten und es klingt jetzt ein bisschen dumm, aber halt Trigger meiden. Also zum Beispiel, wenn man weiß, man hat vielleicht dann das nicht das Strohstopfen, wenn man weiß, man ist allergisch dagegen, weil dann ist es auch logisch, dass man dann halt einen Anfall kriegen kann. Ne?
Also, ja, oder man vermeidet die Freude, die Haustiere haben.
Oder so, genau. Dann gibt's noch weitere kausale Therapie, vor allem jetzt auch für Allergiker.
Genau, also zum Beispiel habe ich, als ich in der ersten Klasse war, dann schon natürlich in Absprache mit meinem sehr versierten Kinderarzt eine Hyposensibilisierung gemacht, zum Beispiel. Also da werden quasi einfach Antigene gespritzt. Also es gibt auch eine sublinguale Therapie inzwischen, aber ich habe damals noch die Spritzen bekommen. Und es geht halt echt über eine lange Zeit, aber man bildet dann halt Antikörper. Und ich habe wirklich auch das Gefühl gehabt, dass es mir fast 10 Jahre lang die Allergie auf jeden Fall so ein bisschen vermindert hat. Also es wird dann halt mit der Zeit wieder verschwindet leider. Aber es war super aufwendig, ey. Und dann musste ich immer in der ersten Klasse da jede Woche zum Hausarzt. Und deswegen auch diese Spirometrie immer, weil er dann natürlich immer geguckt hat. Ja, genau. Was gibt's noch?
Dann gibt es noch Anti-IgE-Antikörper. IgE sind bei uns im Körper die Antikörper, die eben mit Allergien assoziiert sind, also die dann diese ganzen allergischen Reaktionen auch hervorrufen. Und dagegen kann man eben Antikörper geben, um dann diese allergische Reaktion abzuschwächen.
Genau.
Wir haben aber schon gesagt, über Allergie machen wir nochmal eine extra Folge. Das geht jetzt
kommt auf jeden weit. Fall. Ich meine, jetzt sind wir ja auch schon wieder ein bisschen late to the party. Das hätten wir mal früher machen sollen, aber ja, irgendwie...
Dann haben wir uns mit dem Herz beschäftigt. Es geht halt nicht alles.
Sagen wir es mal so, es war schon Teil unseres WhatsApp-Chats, aber irgendwie irgendwie wollten wir nicht. Genau, dann gibt es noch 2 weitere Säulen in der Asthmatherapie Tapea. Was ist denn die zweite, die noch wichtig ist?
Genau, es gibt noch Bronchodilatatoren beziehungsweise Bronchospasmolytika. Also Dilatoren, ne? Weitung der Bronchien und Spasmolytika, Spasmen auflösen.
Genau, gut erklärt, ja.
Genau, und als drittes, Marie?
Genau, also jegliche Art von antientzündlich wirkenden Arzneistoffen, weil eben, wie gesagt, durch diese Immunreaktion auf die Trigger oder auf die Allergene eben, ja, diese Bronchiokonstriktion halt passiert und ja, da können wir halt Glukokortikoide geben, Leukotrien-Rezeptorantagonisten, Phosphodiesterasehemmer oder Anti-IL-5-Antikörper. Wir wollen aber jetzt nochmal genauer auf die wichtigsten gleich eingehen. Wir stellen euch auch gleich nochmal die Leitlinie vor und das sind halt dann die Glukokortikoide und die Beta-2-Sympathomimetika. Und da geht's dann nochmal genauer drum.
Genau. Vielleicht starten wir, bevor wir euch die Leitlinie erklären, nochmal mit der Klassifikation der verschiedenen Schweregrade oder beziehungsweise der Kontrolle des Asthmas, weil das dann auch dafür bestimmt ist, wo in der Leitlinie wir ansetzen.
Genau.
Genau, es gibt ja bei Kindern und Jugendlichen andere Klassifikationen für kontrolliertes Asthma als bei Erwachsenen. Wir haben nämlich Kinder, die sollen in der Therapie so eingestellt sein, dass sie überhaupt keine Bedarfsmedikation im Alltag brauchen. Ja. Und nur dann nennen wir es bei Kindern kontrolliertes Asthma.
Ja.
Bei Erwachsenen darf es weniger als 2-mal die Woche zu einem Anfall kommen. Also der darf 1-mal die Woche dann zu seinem Bedarfsmedikament greifen müssen. Dann sagen wir immer noch, es ist ein kontrolliertes Asthma. Und dann gibt es noch teilweise und unkontrolliertes Asthma.
Genau, es ist nämlich so, wie Tabea schon gesagt hat, dass wir dann, wenn wir so ein teilweise kontrolliertes Asthma haben, dann direkt bei Stufe 2 einsteigen. Wir werden euch, wie gesagt, ja gleich sagen, was Stufe 2 ist, aber ist halt nicht Stufe 1, ist halt schon höher. Und beim unkontrollierten Asthma, da ist es dann schon die Stufe 3, wo man einsteigt. Und was wichtig ist, dass natürlich das Asthma immer unter Beobachtung bleibt und auch wie sich das Asthma verhält unter der Therapie. Und wie sich zum Beispiel auch diese Peak-Flow-Messung verhält. Und je nachdem, was man zum Beispiel für Werte erzielt, wenn man jetzt bei 50% ist oder unter 50, dann wird halt immer eine Stufe aufgestiegen. Und wir können ja mal gleich loslegen, Tabea. Wie sich die Stufen unterteilen, erstmal grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Bedarfs- und Langzeittherapie. Mhm. Werden wir euch gleich noch erklären, was das ist. Aber genau, wie würde man jetzt bei Stufe 1 einsteigen?
Genau, also wenn wir jetzt erstmal nur einen Asthma-Patienten haben, der ein kontrolliertes Asthma hat, dann wäre die erste Stufe, dass wir überhaupt keine Langzeittherapie für den Patienten machen, sondern nur eine Bedarfstherapie.
Genau.
Und da hätte man den SABA, also die Short-Acting Beta-2-Agonisten. Wir erklären euch die später nochmal genauer.
Genau.
Und wenn wir dann entweder merken, das Asthma gerät außer Kontrolle, weil unser Ziel der Therapie ist ja immer ein kontrolliertes Asthma zu haben.
Genau.
Und wenn wir dann sozusagen hoch eskalieren müssen, dann wäre die zweite Stufe, dass wir in der Langzeittherapie ein ICS, also ein inhalatives Glukokortikoid, dazugeben als Spray, also inhalativ.
Als Controller, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
Genau, das wäre dann aber noch niedrig dosiert. Mhm. Und dann halt weiterhin unsere Bedarfstherapie mit dem SABA zusätzlich noch haben.
Genau.
So, wenn das jetzt nicht reicht, Marie, dann gehen wir auf Stufe 3.
Genau, da ist es jetzt so, dass wir quasi in der Langzeittherapie noch ein LABA hinzufügen, also ein Long-Acting-Beta-Agonist, Agonist, wie auch immer. Genau, und in der Bedarfsmedikation haben wir immer noch das SABA. Es gibt aber jetzt auch noch eine Fix-Kombi aus ICS und Formoterol, die da auch noch eingesetzt werden kann.
Das Smart-Konzept.
Richtig. Genau, und dann in Stufe 4 und 5 ändert sich vor allen Dingen, dass wir die Dosierung unseres ICS höher dosieren.
Genau.
Genau, in der Langzeittherapie.
Oder was eben auch noch dazu kommen kann, sind dann Anticholinergika, auf die sind wir jetzt nicht so genau eingegangen, die sind aber im Endeffekt sozusagen auf einer Stufe mit den Beta-2-Sympathomimetikern. Und die als langwirksame können da eben auch noch zusätzlich eingesetzt werden.
Also die Lamas.
Die Lamas, genau. Im Laba und Lama.
Genau. So, und jetzt haben wir ja noch mal eine andere Leitlinie für Kinder. Was ist da jetzt anders?
Genau, die von den Kindern unterscheidet sich ein bisschen. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass Kinder eben gar keine Bedarfsmedikation brauchen sollen. Das ist eben wichtig. Und zum Beispiel auf Stufe 3 haben wir bei Kindern noch kein Laba, sondern versuchen es weiterhin nur mit dem ICS und erhöhen dann lieber nur die Dosis. Und auch noch wichtig, ab Stufe 2 finden wir bei Kindern den Leukotrien-Rezeptor-Agonist, nämlich das Montelukast. Das finden wir bei Erwachsenen auch nicht. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, die Antikörper, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, aber die würde man bei Kindern auch erst
in Stufe 6 gibt es hier sogar.
Genau, und bei Erwachsenen schon ab Stufe 5. Also man würde das versuchen, noch hinauszuzögern.
Genau, und ab 12 darf dann auch die Fix-Kombi gegeben werden, aber das nur am Rande. Ja, dann haben wir schon kurz über Reliever, also wir haben Controller angesprochen, aber das Gegenteil von dem Controller ist der Reliever. Und hier geht es darum, dass wir über die Bedarfsmedikation, also die Notfallmedikation sprechen. Und Notfall heißt immer, wir brauchen einen schnellen Wirkeintritt. Deswegen macht es auch Sinn, was wir hier verwenden, Tabea.
Genau, wir verwenden hier nämlich die SABAs und die RABA, also die Short-Acting und die Rapid-Acting, also die halt möglichst schnell wirken. Weil natürlich, wenn jemand einen Anfall hat, dann brauchen wir das nicht in 3 Stunden, sondern wir brauchen sie jetzt. Und Substanzen, die man da nennen kann, sind Phenoterol, Salbutamol, Terbutalin oder auch Reproterol. Und das sind die Reliever und das sind sozusagen diese, für die Anfallstherapie.
Genau.
Und dann haben wir die Langzeittherapeutika und das sind die Controller.
Genau, ich wollte gerade noch dazu sagen, das war immer so eine tolle Frage. Da kommt ein Asthmatiker in ihre Apotheke und bekommt Salmeterol. Und dann sollte man sagen, ob das leitliniengerecht ist. Und ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr euch das beantworten könnt, so ad hoc.
Wir klären es am Ende der Folge auf.
Genau, aber macht auf jeden Fall Sinn, die Antwort, also macht Sinn, darüber nachzudenken, sagen wir es mal so.
Genau, und zu Maries Frage erzählen wir euch jetzt dann nämlich über die Controller, die Langzeittherapeutika.
Genau, da haben wir nämlich erste Wahl, haben wir ja schon angesprochen, unsere inhalativen Corticosteroide, also ICS, wie wir es immer schön abgekürzt haben. Bekannt ist das Budenosid, Also ich glaube, das ist sehr bekannt.
Beclomethason auch, würde ich sagen.
Ja, Fluticason auch. Mhm. Kenne ich viele Asthmatiker mit, ja.
Genau, dann bei Kindern eben Montelukast, haben wir schon angesprochen, und eben auch noch die Labas.
Genau, dann nämlich Salmeterol, Formoterol.
Genau, und um dann also Maries Frage aufzuklären, Salmeterol ist ein Laba und wenn der Patient nur Salmeterol kriegt, dann ist es nicht leitliniengerecht, weil er hat ja dann keine Bedarfsmedikation.
Und es verschleiert auch noch die Symptome eines Asthmaanfalls.
Und dementsprechend, ja, es ist nicht so gut. Aber ich glaube, sie haben auch extra Salmeterol genommen, weil das sehr ähnlich zu Salbutamol klingt, was ja leitliniengerecht wäre.
Genau, also, und das Gleiche, wir hatten auch noch Formoterol als Beispiel, weil man das mit Phenoterol verwechseln kann.
Tja, so sieht's aus.
Pfiffige Assistenten. Gut.
Dann reden wir jetzt vielleicht nochmal über die Applikation.
Das war das Coolste. Also, ich meine, nein, wir sagen, glaube ich, schon sehr oft, dass wir unser Studium cool finden. Aber man darf auch mal ab und zu sagen, dass es nicht nur scheiße ist.
Ich finde es eigentlich im Großteil sehr geil. Also ich würde sagen, bis auf die Prüfungen ist alles
mega. Genau, das meine ich ja. Also das, wir haben immer ein sehr, also wir hatten schon immer ein sehr großes Interesse für die Studieninhalte.
Also wir heulen zu viel rum.
Nee.
Wir doch nicht.
Mann, ich finde, das muss man aber auch machen, weil wir sind, also es ist schon echt auch eine Folter vom Umfang, also vom Lernpensum.
Ja.
Das hat man jetzt in anderen Studiengängen vielleicht ein bisschen weniger.
Egal. Ich wollte nicht sagen, wir halten uns für was Besseres, aber irgendwie schon.
Also lernen kann ich auf jeden Fall nach diesen 4 Jahren.
Ja.
Sehr viel lernen.
Ja.
Egal. Was ich sagen wollte, ist, dass wir in dem Seminar von der klinischen Pharmazie eben auch unter anderem besprochen haben, wie man diese inhalativen Kortikosteroide zum Beispiel anwendet, weil sie sind inhalativ. Das heißt, ihr nehmt jetzt keine Tablette, sondern ihr habt sicherlich schon mal ein Dosiererosol oder ein Pulverinhalator gesehen, beziehungsweise Pulverinhalatoren hat man weniger oft gesehen. Mhm. Also war mir selber auch noch nicht so, aber ja, so ein Diskus ist es dann. Vielleicht hat man das schon mal bei einem Freund gesehen, der Asthma hat oder so. Aber so ein Asthma-Spray hat man safe schon mal gesehen.
Ja, habe ich auch schon gekriegt bei Infekten. Halt, also ich habe so einen Sava, glaube ich, gekriegt, weil ich durch den Infekt wir haben ja das Infektasthma vorhin besprochen, so Schlechtluft bekommen habe. Genau.
Aber jetzt, was uns wichtig war eigentlich,
lass uns erstmal die Form, weil Marie hat jetzt gerade hier euch vielleicht verwirrt, weil wir Dosiererosole und Pulverinhalatoren haben und die sind auch für verschiedene Stoffe geeignet.
Genau.
Weil Dosiererosole sind die, die man wahrscheinlich meistens kennt. Da würden wir eher unser Saba reinpacken.
Mhm.
Und da muss man halt auch gucken, da ist eine gute Koordination der PatientInnen notwendig. Deswegen auch da was, wenn ihr Asthmatiker seid und sowas benutzt und vielleicht euch nicht optimal eingestellt fühlt, geht mal in die Apotheke und lasst euch das zeigen. Mal weil da passieren so viele Kleinigkeiten, die dann irgendwie dazu führen, dass eure Medikation nicht wirken kann.
Andersrum, wir erklären es auch gleich nochmal. Also ihr seid schon, wenn, dann seid ihr ja schon ganz gut und hört hier nochmal zu.
Aber ich glaube, wenn jemand das dir halt zeigen kann, ist es was ganz anderes.
Und nochmal der Hinweis, es gibt eine pharmazeutische Dienstleistung dazu. Dementsprechend, ihr dürft und könnt und die Apotheken werden sich riesig freuen, wenn ihr nachfragt und es euch von denen nochmal erklären lasst.
Genau, und das sind also die Dosiererosole für unsere Sabas. Ich weiß nicht, willst du dazu noch irgendwas sagen? Akuttherapie?
Einfach nur, dass wir vielleicht dann noch kein Zählwerk haben. Das ist nämlich ein Vorteil bei den Pulverinhalatoren. Und man hat diesen Kältereiz halt. Ne? Das ist Vor- und Nachteil, aber das hat man auch nicht.
Genau, vielleicht kurz zur Erklärung. Vorteil, weil der Patient merkt, es wurde was abgegeben. Mhm. Nachteil, weil Kälte ist ein Trigger für Asthma.
Genau.
Genau, die Pulverinhalatoren, da sind wir dann eher bei unseren Glukokortikoiden.
Und die haben zum Beispiel eine ganz andere Anwendung, denn sie funktionieren so, dass eben dieses Pulver in den Inhalator abgegeben wird. Also man lädt den und danach hält man sich diesen Diskus zum Beispiel an den Mund, atmet ein und atmet das Pulver ein. Das heißt, dieser ganze Prozess ist inspirationsflussabhängig. Heißt aber auch, wenn man zum Beispiel nicht mehr so ein Atemzugvolumen hat, funktioniert das nicht.
Genau, dementsprechend eben nicht für die Akuttherapie geeignet, sondern für die Langzeittherapie.
Richtig, aber dafür zum Beispiel in der Anwendung einfacher.
Mhm, genau.
Und wir haben halt dieses Zählwerk da drin, weil wir halt immer diese Pulvermengen haben, die abgegeben werden.
Genau, und dann vielleicht der Vollständigkeit halber haben wir noch diese Vernebler. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte das als Kind immer, weil ich war ständig erkältet. Nee. Oh, ich hab's gehasst. Das ist dann halt, das hältst du dir so an den Mund und dann musst du 10, 15 Minuten da sitzen. Schrecklich. Also
ja, es gibt eh super viele bei diesem Thema, bei dem Thema Asthma, super viele Hilfsmittel noch, die man sich auch zu Rate ziehen darf, durchaus. Also wenn man da.
Oh, da muss ich immer dran denken, wir hatten so ein Foto im Seminar, dieser Spacer. Also es gibt sozusagen für kleine Kinder. Da machst du zwischen den Mund von dem Kind und dem Spray machst du so einen Spacer, ist eigentlich nur ein Röhrchen.
Genau.
Und dann kann halt, dann sprühst du halt in den Spacer und das Kind atmet ein paar Mal und atmet das dann halt ein.
Ja.
Und es sah so süß aus, aber es tat mir auch so leid, das Baby. Aber das hatte dann so einen Spacer im Gesicht. Oh.
Genau, also deswegen meine ich, wenn man das Gefühl hat, irgendwie funktioniert das nicht oder es ist schwierig, dann lieber nochmal nachfragen.
Genau.
Genau, deswegen wollen wir uns jetzt euch jetzt am Ende noch mal einmal kurz erklären, wie man denn so ein Dosier-Aerosol anwenden sollte. Tabea, kannst du mir das einmal erklären?
Also als erstes schütteln und zwar stark schütteln, dass wir das Ganze homogenisieren. Und dann sehr wichtiger Punkt, wenn man den im Staatsexamen vergisst, kriegt man tatsächlich zumindest einen Fehler, nenne ich es mal.
Echt?
Du musst die Kappe abnehmen, das musst du sagen, ja, kein Witz. Das musst du ihm erklären, sonst...
Ja.
Das fehlt, weil du kannst es ja nicht anwenden, wenn die Kappe drauf ist. Ist ja auch irgendwie richtig.
Mann.
Und das ist jetzt kein Witz. Er hat uns gesagt, dass es wirklich auch mehrfach
passiert.
Ein Fehler ist von den Patienten, dass sie diese Kappe nicht abnehmen. Also die sprühen dann und wundern sich, dass es nicht besser wird, weil halt die Kappe noch drauf ist.
Oh Mann, oh.
Ja. Na gut.
Okay, weiter.
Also Kappe entfernen. Dann das Dosier-Aerosol senkrecht halten und das Mundstück bitte nach unten. Dann vorher ausatmen, dass man so ein bisschen die Lunge frei macht.
Genau, also einmal wirklich richtig ausatmen, bisschen Luft anhalten und dann...
Dann das Mundstück umschließen mit den Lippen, den Kopf leicht nach hinten senken und dann synchron, und das ist jetzt eben das Schwierige bei diesen Dosier-Aerosolen, synchron auslösen und einatmen.
Genau.
Also drücken und einatmen gleichzeitig und zwar behutsam, ein bisschen länger und also tief einatmen. Atem kurz halten.
Genau, dass es auch wirklich bis in die Alveolen penetrieren kann.
Und dann langsam wieder ausatmen und dann Decke wieder drauf. genau, weil ja, da kann eben viel schief gehen und wie gesagt, nur nochmal für euch der Tipp, wenn ihr Asthmatiker seid und mal bei einer Apotheke vorbeilauft, lasst es euch mal nochmal kurz erklären.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja irgendeinen kleinen Fehler drin.
Genau, und dann noch eine kleine Sache zum Ende, die wir thematisch ansprechen wollen. Wir werden auch nochmal zu dem Thema Glukokortikoide eine einzelne Folge machen. Trotzdem wissen wir, oder es ist auch in der Uni hier bekannt, wir sprechen darüber, dass Patienten Angst haben vor Glukokortikoiden, beziehungsweise so im Sprachgebrauch würde man vielleicht sagen, Angst vor Cortison oder sowas, dass man dass man einfach Angst davor hat. Wichtig, was jetzt nochmal bei der Anwendung von diesen Inhalatoren zum Beispiel benutzt mit einem Glukokortikoid, dass man danach am besten etwas isst oder seinen Mund ausspült, weil es eben die Nebenwirkung gibt, dass sich ansonsten Pilze im Mund ansiedeln können. Genau, weil ja Glukokortikoide auch immer eine immunsuppressive Wirkung haben.
Genau, und generell natürlich auch um irgendwelche möglichen systemischen Nebenwirkungen, die eigentlich sehr unwahrscheinlich sind bei inhalativen Glukokortikoiden, weil es werden extra so Glukokortikoide verwendet, dass, wenn sie aufgenommen werden, sie so einen hohen First-Pass-Effekt haben, also so schnell metabolisiert werden, dass sie gar nicht wirken können. Also das ist immer das Ding bei Glukokortikoiden, wenn wir die lokal anwenden, ob im Mund oder auf der Haut, dann muss man nicht Angst vor systemischen Nebenwirkungen haben.
Genau, das wollten wir nochmal mitgeben.
Genau. Und ich würde sagen,
ja, also wir werden euch mal, die jetzt bis zum Ende gekommen sind, die wissen jetzt, dass ihr nochmal abstimmen könnt, was wir vielleicht als nächstes machen sollen.
Genau.
Oder?
Wir haben verschiedene Themenideen, aber wir lernen jetzt gerade so viel. Wir haben das sonst immer ein bisschen angepasst an das, was wir lernen, aber gerade lernen wir alles. Also können wir alles machen.
Wir können ja mal so eine kleine Auswahl geben und dann stimmt gerne ab oder gebt uns Feedback.
Genau. Ich würde sagen, Glukokortikoide wäre auf jeden Fall eine Idee.
MS, aber da brauchen wir... Das würde ich lieber. Ich würde, wenn die Prüfung gut wird, dann können wir schon mal
oder
fragen.
Oder wir können ja auch Allergien nochmal, ob da noch Interesse besteht. Auch wenn die Allergikerzeit jetzt wahrscheinlich ein bisschen vorbei ist, aber.
Es ist so ein kleines Thema, das kann man eigentlich ganz nett abwrappen.
Genau, könnt ihr ja gerne mal abstimmen. Wir hoffen, wir denken daran, hier bei Spotify und so eine Abstimmung zu machen, sonst auf Insta.
Ich mach das immer.
Du machst es immer, okay. genau, und dann hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Wir haben nicht zu viel rumgelabert.
Ja, und ihr freut euch über die Folge und seid uns nicht böse, wenn wir das mal jetzt zwei Wochen gebraucht haben. Aber wir waren froh, dass wir überhaupt unseren Stuff irgendwie hingekriegt haben.
Klausuren gehen vor, ich glaube, das versteht jeder.
Ich glaube auch. Sehr schön. Dann. Ach so. Ja. Man darf sich jetzt, das hätten wir mal am Anfang sagen sollen, darf sich jetzt ab sofort bei den Vision Awards bewerben. Und da dürft ihr unter anderem Podcasts vorschlagen, also Podcasts über Arzneimittel und über medizinische Prozesse, was auch immer. Und das haben wir schon mal auf Insta gepostet. Und da könnt ihr einfach eine E-Mail an award@apotheke.ad-hoc.de schreiben und einfach nur schreiben, hey, ich nominiere die und die. Wären wir euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr das machen könntet.
Genau.
Sehr schön.
Dann würde ich sagen,
sehen wir uns beim nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Ciao.
Tschüss.